Doch nicht alle Zeitgenossen sind begeistert von den fantastischen Schilderungen des weitgereisten Mannes und nennen Marco Polo Il Milione, eben wegen der angeblich millionenfachen Übertreibungen.
6000 Gäste sollen in einen Saal des Kahns passen? Der Hofstaat einer seiner Ehefrauen bestand aus 10.000 Menschen?
Das ist doch alles übertrieben.
Das ist aber klassisch für diese Zeit. Also auch wenn Sie Ritterromane der Zeit lesen, dann finden Sie darin für die Heere oder für den Empfang bei König Artus zum Beispiel immer ziemlich große Zahlen. Es gab nie so große Heere, wie da behauptet worden ist. Also für die Beobachtung von Marco Polo wird man sicher sagen können, natürlich ist in China alles größer, alles mehr. Es gibt viel mehr Menschen in den Städten. Venedig ist im Vergleich zu Kanbaluk, also der Stadt des großen Khans, eine Kleinstadt. Von daher ist schon auch nachvollziehbar, warum er alles in solchen riesengroßen Zahlen nennt.
Ein Jahr nach seiner Gefangenschaft heiratet Marco Polo eine gewisse Donata und bekommt 3 Töchter. Von seinem weiteren Leben ist nicht viel überliefert. 1324, mit stolzen 70 Jahren, stirbt Marco Polo. Doch sein Reisebericht über die Wunder der Welt hat ihn bis heute überlebt. Marco Polos Schilderung wurde mittlerweile in unzählige Sprachen übersetzt und wird noch immer als Buch gedruckt und verkauft.
Doch in der letzten Zeit wurden immer mehr Zweifel laut.
Stimmen die Beschreibungen überhaupt? Von Einhörnern und Menschen mit Schwänzen?
Ist Marco Polo vielleicht doch nur bis nach Konstantinopel gekommen?
Hat er nicht alles erfunden und ist gar nicht in China gewesen?
Die Zweifler stellen Fragen.
Warum hat Marco Polo die chinesische Mauer nicht beschrieben? Die Mauer, die man sogar vom All aus sieht und die Marco Polo kaum übersehen haben kann.
Marina Münkler hat eine Antwort.
Die chinesische Mauer ist aber in der Form, in der man sie heute in China sehen kann, im 17. Jahrhundert erst gebaut worden. Also sehr viel später als Marco Polo, der ja im späten 13. Jahrhundert dort war. Also konnte er die chinesische Mauer, so wie sie jetzt aussieht, gar noch nicht beschrieben haben. Das, was wir wissen, ist, dass die Chinesen eine solche Mauer errichtet hatten, schon früh, schon im 12. Jahrhundert, dass sie aber genau gegen solche reiternomadischen Völker errichtet war, wie die Mongolen. Und sie war wohl eine Lehmmauer. An einzelnen Stellen sind auch noch Reste davon erhalten. Und diese Lehmmauer war nicht besonders beeindruckend. Die Mongolen haben natürlich keinerlei Interesse an ihrer Erhaltung gehabt, haben dafür auch nichts getan. Also die dürfte zu Marco Polos Zeiten klein, unauffällig und schon halb verwittert gewesen sein. Warum sollte man die beschreiben?
Nächster Zweifel.
Warum hat er nichts über aufwendige Teezeremonien geschrieben, die es ja bei den Chinesen gibt?
Nun muss man bedenken, dass wenn er in mongolischen Diensten gestanden hat, dass er dann eben in mongolischen, nicht in chinesischen Diensten gestanden hat. Und dass das, was die Mongolen getrunken haben, nach wie vor traditionell, nämlich Kumis, diese vergorene Stutenmilch, dass er die sehr wohl beschreibt. Und dass er wahrscheinlich relativ wenig Zugang hatte zu einer chinesischen Gesellschaft, die sich stark abgeschottet hat.
Aber Marco Polo müssen doch die Füße der Chinesinnen aufgefallen sein, die zusammengebunden wurden und mit denen die Frauen kaum laufen konnten.
Also es gibt schon eine Stelle in Marco Polos Bericht, der nicht in allen Überlieferungen vorkommt, ne, das ist das Problem der handschriftlichen Überlieferung, wo er vom trippelnden Schritt der chinesischen Frauen spricht. Und dieser trippelnde Schritt kommt tatsächlich ja durch die gebundenen Füße zustande.
Aber die Nudel, die hat Marco Polo doch nun wirklich aus China mitgebracht, oder?
Unwahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich. Also die Nudeln, die er dann kennengelernt hat, das dürften ja, wenn dann eher diese chinesischen Glasnudeln gewesen sein. Das ist eher der Marco Polo-Effekt. Der Marco Polo-Effekt besteht darin, dass ihm ganz vieles zugeschrieben wird. So wie das schon in der Überlieferung seines Berichtes ist. Man weiß noch irgendetwas, das man gerne damit reinschreiben möchte und dann legt man es Marco Polo in den Mund. Das passt dann besonders gut. So ist es, glaube ich, auch mit den Nudeln. Man hat irgendetwas, von dem man sagen kann, das muss wohl aus dem Osten gekommen sein. Und dann ist es eben Marco Polo, der das mitgebracht hat.
Marco Polos Todesdatum ist bekannt, das von seinem Onkel und seinem Vater nicht. Von Rustichello da Pisa, der die Geschichten von Marco Polo niederschrieb, weiß man weder Geburtstag noch Todesdatum. Genauso wenig ist überliefert, wie und wann er das Gefängnis in Genua verließ. Allein sein Text hat überlebt, wenn auch nur in verschiedenen Kopien.
Die Reiseschilderungen des Marco Polo aber haben durch die Jahrhunderte hindurch eine große Wirkung auf die Menschen. Der große Seefahrer Christoph Kolumbus nimmt den Reisebericht 200 Jahre später mit auf seine Fahrt, um Indien zu suchen und Amerika zu entdecken. In der Kolumbus-Bibliothek im spanischen Sevilla existiert noch das Exemplar, das er dabei hatte, beschrieben mit kleinen Notizen, ausgeschmückt mit feinen Zeichnungen. Der Naturforscher Alexander von Humboldt bezeichnet Marco Polo 500 Jahre nach dessen Tod als größten Reisenden aller Zeiten. Ein Verlag bringt unter seinem Namen Reiseführer über fast alle Länder und Orte der Welt heraus.
In einem Palast in Genua befindet sich noch heute ein Mosaik mit dem Porträt Marco Polos. Um die 40 Jahre alt, langer Bart, klarer Blick in die Ferne gerichtet, sein Buch und Karten unter den Arm geklemmt. Und in einem Park in Hangzhou steht auf einem hohen Sockel eine überlebensgroße Skulptur des weitgereisten Abenteurers.
Marco Polo hat unser Bild vom fremden China geprägt. Er hat den Europäern eine Lebensweise nahegebracht, die bis dahin unbekannt war. Marina Münkler, die sich lange mit dem Leben und Wirken von Marco Polo aus Venedig beschäftigt hat, vergleicht die Leistung des Italieners mit der Erforschung des Weltalls oder der Erforschung der Tiefsee. Vor allem aber schätzt sie die Weltoffenheit und die Toleranz des reisenden Marco Polo.
Er ist nicht zurückgekommen mit einem Bild, das alles Fremde abgewertet hat. Das ist ja eine der möglichen Weisen, wie man sich dem Fremden gegenüberstellen kann. Man kann sagen, bei uns ist alles besser, bei uns ist alles genauso, wie es sein muss und alles andere ist schlechter. Marco Polo hat dagegen einen Bericht geschrieben, der zeigt, es gibt da vieles, was besser ist. Es gibt vieles, was wirklich interessant ist. Es gibt vieles, das man anders machen kann, wovon man lernen kann. Es gibt auch einiges, das mir nicht so gut gefällt, das man auch ablehnen kann. Aber es ist eher ein genaues Hinschauen, es ist ein Lernen vom Fremden und es ist eine Weise, dem Fremden mit relativ wenig Vorurteilen, schon festgefügten Bildern zu begegnen und zu begreifen, dass man Dinge anders machen kann, ohne dass man sagen muss, das sind alles schlechte Menschen.
Marco Polo ist voller Wissbegier ins Reich der Mitte gereist und hat von den Wundern einer bis dahin unbekannten Welt berichtet. Noch auf seinem Sterbebett sollen ihn die Anwesenden gedrängt haben, die Wahrheit zu sagen und die Erfindungen in seinem Reisebericht zuzugeben. Aber Marco Polo antwortete nur:
Ich habe nicht einmal die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen habe, weil niemand mir geglaubt hätte.
Auf Wiederhören bei Audible.